Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Mit zwei Dickfischen der deutschen Wirtschaft müssen wir uns gleich zu Beginn unserer Sendung beschäftigen. Mit Wirecard und mit der Lufthansa. Bis vor kurzem gehörten beide noch zu den Top 30 der deutschen Unternehmen, zum DAX. In der Corona-Krise strauchelnd flog die Lufthansa jüngst raus, wird aber vom Staat gerettet. Dafür geben heute auch die Aktionäre wohl noch grünes Licht. Der Zahlungsdienstleister Wirecard dagegen stürzt ins Bodenlose, musste heute Insolvenz anmelden. Mit Corona allerdings hat das nur wenig zu tun. Anders die Situation in Gütersloh und Warendorf. Nach dem erneuten Lockdown dort lassen sich nun viele Menschen auf das Virus testen, weil sie sonst im Urlaub mit Gütersloher Autokennzeichen unerwünscht sein könnten. Das facht die Diskussion um einen Immunitätsausweis wieder an. Und in Hessen beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss mit dem Mord am früheren Regierungspräsidenten Lübcke. Unser Hintergrund ab 18:40 blickt voraus auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Wirecard hätte ein neuer Stern am deutschen Unternehmenshimmel werden können. Ein echter Global Player, ein Weltunternehmen mit seinen Bezahldienstleistungen für den stationären und den Internethandel. Die Hoffnungen der Aktionäre waren groß. Immer höher schossen die Aktienkurse, bis die ersten leisen Zweifel immer lauter wurden und im Misstrauen umschlugen. Weil es unter Ungereimtheiten um die Bilanz des Unternehmens gab, um Milliarden, die es offenbar gar nicht gibt, um einen Chef, der längst zurückgetreten ist, um gekündigte Kredite. Heute musste Wirecard in München Insolvenz anmelden. Der große Hoffnungsträger ist pleite. Und Michael Watzke berichtet.
Die Firmenzentrale von Wirecard in Aschheim, einem Münchner Vorort, gleicht heute Nachmittag einer Unfallstelle. Schwarz gekleidete Securities sichern den Eingang ab und auf der Straße davor herrscht Katastrophentourismus. Dass der einstige Börsenstar Wirecard innerhalb von nur einer Woche einen finanziellen Vollcrash verursacht, findet der Münchner Besucher unverständlich und übertrieben.
Schade, dass jetzt dadurch, dass nur weil an der Bilanz ein bisschen betrogen wurde, so viele Leute den Job verlieren. Wenn man einfach gar nichts gesagt hätte und alles so weitergelaufen wäre wie vorher, hätten die Leute ihren Job noch, wäre alles in Ordnung und es wäre gar nicht aufgefallen.
Eine exklusive Meinung an diesem Nachmittag. Andere Passanten, wie diese junge Mutter aus der Aschheimer Nachbarschaft, haben Wirecard dagegen noch nicht endgültig abgeschrieben.
Ich glaube, dass die sich schon wieder berappeln, ehrlich gesagt.
Das Modeunternehmen Escada ist Nachbar von Wirecard und hat schon hinter sich, was den 5.800 Mitarbeitern des Bezahldienstleisters noch blüht, eine Insolvenz. Die meisten Wirecard-Angestellten verlassen das Firmengebäude heute Nachmittag wortlos, manche mit Tränen in den Augen. Nur ein indischer Softwareentwickler, der seit einem halben Jahr angestellt ist, äußert sich kurz. Es gebe zwar keinen Maulkorb der Geschäftsleitung, sagt er.
No, it's not like that, but we are not right person to talk with the media actually. There will be some media contacts from company.
Es werde demnächst einen Pressekontakt geben, aber wer die Wirecard-Presseabteilung anruft, landet weiterhin auf diesem Anrufbeantworter.
Hier ist die Mobilbox von. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
Ein Pfff scheint derzeit alles zu sein, was von der Wirecard AG an der Börse übrig bleibt. Auch wenn das Unternehmen offiziell noch bis zum 3. September im DAX gelistet wird. Dabei ist nicht mal klar, ob der Geschäftsbetrieb bis dahin weitergeht. Der Aktienkurs ist zwischenzeitlich auf 2,50 Euro gefallen. Er lag mal bei 193 Euro. In der letzten Ad-Hoc-Mitteilung des neuen Wirecard-Vorstands von heute 14 Uhr heißt es, das Management sei zur Überzeugung gelangt, dass in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit keine positive Geschäftsprognose gestellt werden könne. Die Fortführbarkeit des Unternehmens sei nicht sichergestellt, auch aufgrund der Überschuldung. Trotzdem kommt die Entscheidung für eine Insolvenz erstaunlich schnell, sogar für die kreditgebenden Banken, die eigentlich erstmal stabilisieren und prüfen wollten. Aber besser ein Ende mit Schrecken, so ein Beobachter, als ein Schrecken ohne Ende. Offen bleibt weiterhin die Frage, wie ein DAX-Unternehmen mal eben 1,9 Milliarden Euro und riesige Umsätze erfinden konnte, ohne dass es verschiedenste Prüforgane bemerkten. Im Zentrum der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München jene dubiosen Drittgeschäftspartner von Wirecard in Asien, über die ein großer Teil des Umsatzes und Gewinnes lief, angeblich. Solche Täuschungsmodelle sind nicht neu, sagt der deutsche Wirtschaftsexperte Dr. Hans Marsdorf von der Berliner Steinbeis Hochschule. In Kanada, so Marsdorf, habe es vor rund 20 Jahren ein ähnliches Bilanzbetrug beim Holzkonzern Sinoforest gegeben und auch der amerikanische Enron-Skandal trage Wirecard-Züge.
Also das sind schwierige Vorgänge, aber sie sind nicht unmöglich zu prüfen. Und oft kann man eben an der Substanz letztendlich da ansetzen, dass man schaut, ist denn das Geld wirklich da? Aber die Module finden Sie in der Vergangenheit der Geschichte der Wirtschaftskriminologie wieder.
Der Bericht von Michael Watzke über die Insolvenz von Wirecard. Während das eine Unternehmen abstürzt, wird sich das andere wohl noch fangen können mit staatlicher Unterstützung in Milliardenhöhe. Erst gab die EU grünes Licht zur Rettung der Lufthansa. Jetzt gerade vor wenigen Minuten auch noch die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Und hier war bis gestern nicht klar, ob Großaktionär Heinz-Hermann Thiele dem Rettungsplan zustimmen würde. Unternehmens- und Regierungsvertreter mussten noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt waren also auch die anderen Aktionäre an der Reihe und auch die hatten Fragen, wie meine Kollegin Brigitte Scholtes beobachtet hat. Und zwar eine ganze Menge, aber erstmal das Ergebnis, weil es ganz frisch ist, vor wenigen Minuten reingekommen. Eine Mehrheit also für die Rettung der Lufthansa. Wie deutlich fällt das Ergebnis aus?
Sehr deutlich, Herr Dobowiszek. 98,04% genau der abgegebenen gültigen Stimmen haben für die Annahme des Rettungspakets gestimmt. Vertreten waren nur etwa 39% der Anteilseigner. Aber die immerhin haben sich gegen eine Insolvenz der Lufthansa entschieden und für das Rettungspaket, wenn auch zum Teil wohl mit Bauchschmerzen.
Viele Beobachter hatten ja schon mit einem früheren Ergebnis gerechnet, nicht erst jetzt am Abend. Wahrscheinlich liegt es an den vielen Fragen. Welche waren das denn vor allem?
Ja, es waren natürlich vor allen Dingen Fragen, die sich darum drehten, ob der Staat denn wirklich hätte einsteigen müssen, beziehungsweise ob er wirklich einsteigen muss. Denn die Aktionäre stören sich natürlich daran, dass der Staat 20% der Aktien erwirbt, dann noch zu einem sehr günstigen Kurs. Das verwässert die Anteile. Das heißt also, die Anteile der anderen Aktionäre werden weniger wert. Außerdem kommen ja noch Kredite und direkte Hilfen im Volumen von insgesamt fast 9 Milliarden Euro dazu. Da sorgen sich die Aktionäre natürlich auch, ob die Lufthansa das schafft, dann diese Kredite und Hilfen in angemessener Zeit zurückzuzahlen, denn das belastet natürlich das Geschäft der Lufthansa. Die muss nun also wirklich kräftig sparen und einerseits wieder schnell abheben und ihr Geschäft weiter ausbauen.
Was hat den Aktionären schlussendlich die Bauchschmerzen nehmen können?
Ja, die Versicherung der Lufthansa, des Vorstands, dass man alles tun werde, diese Kredite und Hilfen schnellstmöglich zurückzuzahlen. Es gibt ja auch Vereinbarungen mit dem Staat, dass er möglichst bald dann aussteigt, sobald eben diese Hilfen zurückgezahlt sind. Da will der Konzern wirklich dringend daran arbeiten, weil Spohr hatte sich ja auch lange dagegen, also der Lufthansa-Chef, lange dagegen gewehrt, dass man überhaupt Staatshilfe annimmt. Aber es ging ja nicht anders, weil jede Stunde hatte die Lufthansa ja sehr viel Geld verbrannt. Und heute Morgen kam dann auch direkt vom Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Klei der Appell, man schlittere in die Insolvenz, die Reserven reichten nicht mehr lange und man müsse wirklich jetzt schauen, dass man das Rettungspaket annehme und vorankommen könne.
Sparen muss die Lufthansa jetzt, das haben Sie schon angesprochen, Frau Scholtes. Heißt das, die Lufthansa wird nach Corona eine ganz andere, eine kleinere sein?
Sie wird wahrscheinlich eine kleinere sein, das steht noch nicht ganz fest. Es wurde heute auch nicht ausgeschlossen, dass man einzelne Unternehmensteile verkauft, aber die müssen nur solche, die eben nicht zum Kerngeschäft passen. Das denke ich, das sind alles Aufgaben, die man in den nächsten Monaten und Jahren jetzt angehen wird. Noch muss man erstmal schauen, dass man wieder wirklich in die Luft kommt, denn 80% der Flieger stehen noch am Boden und es dauert dann wirklich ein wenig, bis man erstmal wieder alle Verbindungen aufbauen kann.
Meine Kollegin Brigitte Scholtes in Frankfurt, vielen Dank für diese Informationen. Nach dem Corona-Stillstand überall nimmt also allmählich auch der Reiseverkehr wieder zu. Das beruhigt die Mitarbeitenden der Lufthansa zumindest etwas. Doch Reisen wird für all jene, die in den Kreisen Gütersloh und Warendorf leben, noch einmal komplizierter. Nach dem heftigen Corona-Ausbruch im dortigen Tönnies-Schlachthof gelten wieder schärfere Schutzmaßnahmen und Quarantänen. Dazu gehört auch, dass Menschen aus den beiden betroffenen Kreisen an mehreren Urlaubsorten unerwünscht sind. Es sei denn, sie können einen negativen Corona-Test vorlegen. So bilden sich lange Schlangen vor den Testzentren. Und Micha Dahlmann berichtet darüber.
Es ist noch dunkel und recht kühl, als sich heute die ersten Menschen in der Stadt Gütersloh in die Warteschlange für einen Corona-Test stellen. 3.50 Uhr zeigt die Uhr. Sie wollen auf Nummer sicher gehen. Viele von ihnen wurden gestern nach Hause geschickt, weil das Testzentrum seine Kapazitätsgrenze erreicht hatte. Doch die Gütersloher wollen und brauchen die Tests, vor allem diejenigen, die am Wochenende in die Ferien fahren wollen. Mehrere Bundesländer sperren die Ostwestfalen komplett aus oder verlangen einen negativen Corona-Test für eine Übernachtung. Die Wut der letzten Tage, vor allem auf die Firma Tönnies, ist bei den Gütersloh häufig einer gewissen Gelassenheit gewichen.
Wir leben in einer ganz besonderen Situation, die hatten wir so noch nie. Und Panik und Aufregung nützt keinem was.
Ich arbeite im Kreis Herford und bin von meinem Arbeitgeber natürlich auch nach Hause geschickt worden, ins Homeoffice. Wie alle, die bei uns aus Gütersloh kommen. Und uns wurde halt nahegelegt, diesen Test möglichst zeitnah zu machen.
Wegen der hohen Zahl der Corona-Fälle durch Mitarbeiter des Fleischkonzerns Tönnies hat die Stadt Gütersloh jetzt ein Lagezentrum eingerichtet. In zwei Räumen eines Gymnasiums arbeiten ab sofort rund um die Uhr Mitarbeiter der Stadt. Güterslohs Bürgermeister Henning Schulz hofft, dass die Einsatzkräfte im Kreis damit besser koordiniert werden können.
Unsere mobilen Einheiten und Teams sind mit mobilen Endgeräten im Stadtgebiet unterwegs. Wir haben eine Datenplattform geschaffen, wo vor Ort auf dem Handy eingetragen wird, ob es Bedarfe gibt, ob Lebensmittel gebraucht werden, ob es Probleme gibt. Diese Meldungen laufen Echtzeit hier im Lagezentrum auf und hier haben wir die definierte Schnittstelle beispielsweise zum DRK, was Lebensmittelversorgung angeht, zur Polizei, zu all den Hilfsdienstleistungen, die wir erbringen müssen.
Das neue Lagezentrum ist allerdings kein Allheilmittel, wenn es darum geht, die Quarantäne der etwa 7000 Tönnies-Mitarbeiter zu überwachen. Zäune um ganze Straßenblocks, wie etwa in der Stadt Verl, gibt es im Stadtgebiet von Gütersloh nicht. Es bleibt ein Restrisiko, weiß Bürgermeister Schulz.
Natürlich ist es so, wir können nicht bei 246 Standorten rund um die Uhr quasi eine Wache vor ein Haus aufbauen. Das wird nicht funktionieren, sondern wir sind immer rollierend unterwegs. Sobald wir Indizien haben, kümmern wir uns darum.
Die Kontrollen der mobilen Einsatzteams bei den Tönnies-Mitarbeitern haben bisher gezeigt, dass sich die meisten an die Quarantäne halten. Das berichten auch die Gütersloher selbst.
Weil ich selbst viele Werksmitarbeiter gesprochen habe und wo sich auch viele daran halten.
Ich hoffe, dass das einfach verantwortungsvolle Menschen sind, die auch nicht krank werden wollen. Die haben auch Familie.
Es sollte sich jeder so benehmen, wie er es vom anderen erwartet. Dann brauchen wir auch keine Kontrollen.
Und so bleibt die Hoffnung der Gütersloher bestehen, dass die Einschränkungen in ihrer Region am 30. Juni ein Ende finden.
Micha Dahlmann berichtete, was wir in Gütersloh und Umgebung beobachten, könnte auch an anderen Orten passieren. Es reicht im Grunde eine infizierte Person, um viele weitere anzustecken, je nachdem, welche Bedingungen das Virus dann vorfindet und ob sich alle weiter an Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln oder das Tragen von Mund-Nasen-Schutz halten. Wer einen aktuellen negativen Test vorweisen kann, der darf mehr als andere. Das sehen wir gerade ganz plastisch in Gütersloh, nämlich in Bundesländern Urlaub verbringen, wo Übernachtungen sonst nicht möglich wären. Das befeuert eine alte Debatte von Neuem, nämlich jene um einen Immunitätsausweis. Volker Findhammer verfolgt sie für uns.
Im Rückblick war der Vorstoß von Jens Spahn in der praktischen Überlegung nachvollziehbar. Eine Immunitätsdokumentation soll künftig analog der Impfdokumentation die mögliche Grundlage dafür sein, eine entsprechende Immunität nachzuweisen. Nach erheblichem Widerstand vom Koalitionspartner SPD und der Opposition hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seine Pläne Anfang Mai auf Eis gelegt und den Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Das Gremium berät ab heute erstmals über die Frage. Mit einer Stellungnahme wird aber erst in den kommenden Tagen gerechnet. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zuletzt noch erklärt:
Hier geht es ja vor allem auch um die Frage von Menschen, die von sich aus wissen wollen, bin ich eigentlich immun oder nicht? Und genauso wie ich bei Masern in meinem Impfausweis eintragen lassen kann, ich bin immun, weil ich es durchgemacht habe oder weil ich geimpft bin. Genauso ist das eben dann beim Coronavirus auch.
Vor dem Hintergrund der erneuten Einschränkungen in zwei Landkreisen in Nordrhein-Westfalen sind jetzt aber auch aus der SPD neue Einschätzungen zu hören. Wie bei jedem anderen medizinischen Testbefund hat man auch bei einem Corona-Test einen Anspruch auf die Dokumentation des Ergebnisses, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Baas der Neuen Osnabrücker Zeitung. Eine solche Immunitätsbescheinigung könnte demnach den bereits getesteten Menschen ein Stück mehr Freiheit auch im regionalen Lockdown bescheren. Urlaubspläne müssten so nicht erneut über den Haufen geworfen werden, lautet eine Hoffnung dahinter, zumal mehrere Bundesländer und Urlaubsregionen negative Tests für die Einreise verlangen. Mit dem Immunitätsstatus dürfe aber keine Stigmatisierung einhergehen, betont Baas. Man werde darauf zu achten haben, dass für diese Personen keine anderen Freiheits- oder Persönlichkeitsrechte gelten, sagte die Gesundheitspolitikerin. Das ist auch der Sachverhalt, über den der Ethikrat beraten soll. Denn dahinter stehen automatisch Beschränkungen der Freiheitsrechte, weshalb das in den Augen der Kritiker zu einer Zweiklassengesellschaft führen könnte. Datenschützer gehen sogar noch weiter und fürchten, dass das der Einstieg in eine umfassende Registrierung des Gesundheitszustands der Menschen sein könnte. Allein auf all diese Überlegungen nimmt Covid-19 offenbar keine Rücksicht. Zwar gibt es inzwischen verlässliche Antikörpertests, die eine aktuelle Beurteilung der Patienten erlauben. Aber in der Wissenschaft ist inzwischen eine lebhafte Debatte darüber entbrannt, ob und wie lange ein zuvor infizierter Patient anschließend überhaupt immun ist. So hat etwa die Weltgesundheitsorganisation gefordert, die Antikörpertests auf ihre Zuverlässigkeit hin zu prüfen. Außerdem gibt es bislang offenbar keinen Nachweis, dass Menschen, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben, dauerhaft vor einer zweiten Infektion geschützt sind.
Volker Finthammer aus unserem Hauptstadtstudio. Und täglich gibt es auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit Blick auf die Behandlung von Covid-19-Patienten. Viel Diskussion gab es bereits um das Mittel Remdesivir. Jetzt empfiehlt die EU-Arzneimittelbehörde die Zulassung des Medikaments. Mediziner sehen darin einen Lichtblick für an einer Corona-Infektion erkrankte Menschen. Und einen solchen Lichtblick brauchen auch die Menschen in den USA. Von dort kommen wieder düstere Zahlen. Ein Rekord jagt den nächsten. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht mit rund 34.700 an nur einem Tag einen Höchststand. Unser USA-Korrespondent Thilo Kössler beobachtet das Geschehen derzeit von Deutschland aus. Welche Gebiete sind besonders betroffen?
Also es sieht ganz so aus, hat Obovicek, dass die Vereinigten Staaten diese Krise nicht in den Griff bekommen. Die Corona-Entwicklung geht in die völlig falsche Richtung. Die besonders betroffenen Regionen und Bundesstaaten liegen jetzt im Süden und im Westen. Es sind, das ist auffällig, besonders viele ländliche Regionen betroffen. Konkret Florida mit gestern 5.500 neuen Fällen, Texas mit 6.200 neuen Fällen, aber auch Kalifornien ganz im Westen mit 7.000 neuen Fällen. Insgesamt nehmen die Covid-19-Fälle in mehr als 20 Bundesstaaten, also fast die Hälfte der Bundesstaaten wieder zu. Und damit einhergeht mittlerweile ein drastischer Anstieg der Patienten, die schwer betroffen sind, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Das lässt alles mit Blick auf den Verzögerungseffekt nichts Gutes erwarten. Die Entwicklung ist so krass, dass sich jetzt die Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut dazu entschlossen haben, Quarantäneregelungen für Besucher aus diesen neuen Krisenherden zu verhängen. Das waren die Staaten, die am Anfang besonders betroffen waren. Sie haben es durch harte Regelungen raus aus der Krise geschafft. Und sie wollen jetzt nicht, dass der tödliche Kreislauf von neuem beginnt.
Warum beschleunigt sich die Ausbreitung weiter so drastisch?
Es gibt dafür nicht nur eine epidemiologische Erklärung, sondern auch eine politische. Die meisten Bundesstaaten, nicht alle, aber die meisten, die es jetzt besonders hart trifft, sind besonders konservative Bundesstaaten mit vielen republikanischen Gouverneuren. Und sie sind dem Wunsch des Präsidenten nach schneller Rückkehr zur Normalität ebenso begeistert wie häufig planlos gefolgt. Sie haben viel zu früh die Schutzmaßnahmen gelockert, wenn es jemals welche gab. Und hinzu kommt, dass in Hunderten von Städten und Gemeinden völlig unterschiedliche Bestimmungen zur Lockerung von Schutzmaßnahmen eingeführt worden sind. Das ist ein undurchsichtiges Netzwerk an Patchwork-Bestimmungen, da blickt niemand mehr durch. Viele halten auch die Aufregung nach wie vor für übertrieben. Kurzum, die Bars sind besonders im Süden wieder proppenvoll. Abstandsregeln werden vielerorts außer Kraft gesetzt. Die Leute tragen keine Gesichtsmasken. Wie groß das Maß an Sorglosigkeit ist, das kann man auch daran sehen, dass es überhaupt keine Planung, keine Szenarien dafür gibt, was denn jetzt so geschehen hat, wo die Zahlen wieder gefährlich ansteigen. Nur das sagen viele Gouverneure, die Uhren wieder zurückzudrehen, die Auflagen wieder einzuführen, das sei politisch schlecht durchsetzbar.
Jetzt ist ja ein US-Präsident an der Macht, Donald Trump, der mehr oder weniger auch genau das vorlebt, was in den USA gerade stattfindet, nämlich schnell lockern und wenig darauf setzen, was die Experten sagen, obwohl er Zugriff auf ausgewiesene Experten hat. Warum hört er denen nicht zu?
Er schlägt ihren Rat regelmäßig und notorisch in den Wind. Er hat sein eigenes Credo, nämlich die schnelle Öffnung der Wirtschaft. Und er räumt der Rückkehr zur Normalität die höhere Priorität ein als dem Schutz und der Aufklärung der Bevölkerung. Das ist völlig klar. So wie die Unvernunft einen Namen hat, so hat die Vernunft einen Namen. Er heißt Anthony Fauci, ist dieser 78-jährige Epidemiologe, eine grauhaarige Eminenz dieser Krise. Er greift dem Präsidenten immer wieder in die Speichen und widerspricht ihm. Er tut das so, dass sich viele fragen, wie lange kann sich Fauci noch halten? Donald Trump hat schon einmal einen Tweet retweetet mit der Forderung nach Rausschmiss Faucis, aber Fauci ist immens prominent und vermutlich würde das Donald Trump sehr schaden.
Mein Kollege Thilo Kössler über die Situation in den USA. Vor 4 Tagen hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Strafanzeige gegen eine Journalistin angekündigt, der Grund eine polizeikritische Kolumne in der Taz. Dann passierte zunächst einmal gar nichts, bis er heute verkünden ließ, dass er keine Anzeige stellen werde. Aus Berlin, Panayotis Gavrides.
Keine Anzeige gegen die Kolumnistin Hengame Yagubi Farah. Stattdessen will Horst Seehofer die Chefredaktion der Tageszeitung ins Innenministerium einladen, um mit ihr den Artikel und seine Wirkung zu besprechen. Und er werde sich an den Deutschen Presserat wenden, heißt es in der zweiseitigen schriftlichen Presseerklärung.
Ich finde es bezeichnend, dass der Bundesinnenminister für eine solche Erkenntnis 4 Tage gebraucht hat.
So die Taz-Chefredakteurin Barbara Junge im Deutschlandfunk. Die Zeitung zeigt sich offen für ein Gespräch. Allerdings hält sie das Innenministerium nicht für den geeigneten Ort. Junge schlägt stattdessen einen gemeinsamen Besuch einer Polizeischule vor, die sich auch Schule ohne Rassismus nennt.
Die Taz führt ja gerade eine ganz schön leidenschaftliche Diskussion über Rassismus und Polizei und den journalistischen Umgang damit. Und dass sich der Bundesinnenminister daran beteiligen möchte, begrüße ich.
Seehofer nimmt die Polizei in Schutz und betont, die gesamte Bundesregierung stehe hinter der Polizei. Die Wortwahl der Kolumne hält er für menschenverachtend. Aus seiner Sicht seien auch Straftatbestände erfüllt. Es lägen hierzu bereits Strafanzeigen vor. Laut Berliner Staatsanwaltschaft sind mittlerweile über 25 Strafanzeigen eingegangen. Nun wird geprüft, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt. Am Sonntag hatte Seehofer in der Bild-Zeitung angekündigt, Yagubi Farah anzuzeigen, dies aber doch nicht getan und weitere Prüfungen angekündigt. Heute schreibt Seehofer, dass es bei der von ihm angestoßenen Diskussion nicht um Strafverfolgung einer Person ginge und schon gar nicht um einen Eingriff in die Pressefreiheit. Es gehe ihm im Gegenteil darum, dass, Zitat, wir dringend eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen müssen, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen und wo die Grenzen der Auseinandersetzung sind.
Ja, das zeigt uns erstmal, dass Horst Seehofer den Kompass komplett verloren hat.
Entgegnet Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio. Für sie ist klar, Seehofer sei es nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung gegangen.
Ich finde, das Thema, um das es eigentlich ging, nämlich um strukturellen Rassismus, das ist wirklich zu diskutieren. Und dann ist auch zu diskutieren, ob man das in so einer Kolumne so aufarbeitet, wie das da geschehen ist. Und die Debatte läuft ja auch. Aber auch dieser Debatte hat Horst Seehofer totalen Bärendienst erwiesen. Also alle, die das ernsthaft und differenziert diskutieren wollten, haben sich dann nur noch mit Herrn Seehofer beschäftigen müssen, und zwar zu Recht.
Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Gottfried Curio, sieht den Rückzug Seehofers kritisch. Seehofer falle seinen Beamten in den Rücken und gebe der Anti-Polizei-Hetze in Deutschland weiter freien Lauf, so Curio. Seehofers CSU-Parteikollegin und Innenausschussvorsitzende Andrea Lindholz lobt hingegen ihren Parteifreund. Er habe eine ausgewogene und gute Entscheidung getroffen, sagte sie der dpa. Auch der Deutsche Journalistenverband begrüßt Seehofers Schritt, von einer Anzeige abzusehen. Beim Deutschen Presserat sind mittlerweile 340 Beschwerden eingegangen. Ein Verfahren gegen die Taz ist eingeleitet worden. Anfang September soll ein Beschwerdeausschuss des Rates klären, ob die Taz möglicherweise gegen den Pressekodex verstoßen hat.
Der Bericht aus unserem Hauptstadtstudio von meinem Kollegen Panayotis Gavrilis. Mit einem Kopfschuss wurde er vor einem Jahr getötet, der damalige Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke. Jetzt hat der Hessische Landtag mit den Stimmen aller Fraktionen einen Untersuchungsausschuss zum Mordfall und zu möglichen Behördenpannen eingesetzt. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau berichtet.
Es war Günther Rudolph, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, der heute im Hessischen Landtag den Einsetzungsantrag für einen Untersuchungsausschuss zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vorstellte. Rudolph machte deutlich, dass die Dringlichkeit, sich mit rechtsterroristischen Strukturen in Hessen intensiv auseinanderzusetzen, in den vergangenen 12 Monaten noch einmal größer geworden sei.
Unser Land hat in den vergangenen Monaten eine schreckliche Serie rechtsterroristischer Anschläge erleben müssen. Mit der Ermordung des Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke, der versuchten Ermordung eines Asylbewerbers aus Eritrea in Wächtersbach, dem Anschlag auf die Synagoge in Halle und den rassistisch motivierten Morden von Hanau. Ich möchte hier stellvertretend für die Ermordeten das Opfer Hamza Kurdovic erwähnen. Zieht sich eine Blutspur des Rechtsterrorismus durch unser Land, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Günter Rudolph betonte, dass der Untersuchungsausschuss besonders kritisch zur Rolle des hessischen Verfassungsschutzes im Vorfeld der genannten Taten, vor allem der Ermordung Walter Lübkes, fragen werde. Matthias Wagner, der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei Die Grünen, begründete die Zustimmung seiner Fraktion zum Lübcke-Untersuchungsausschuss auch mit früheren Fehlern, die man nicht wiederholen wolle.
Wenn man über Fehler redet, dann soll man nicht über andere nur reden, sondern auch über sich selbst. Und deshalb sage ich für meine Fraktion, es war ein Fehler in der vergangenen Wahlperiode, dass wir uns bei der Einsetzung des damaligen NSU-Untersuchungsausschusses enthalten haben. Es war ein Fehler, weil dadurch der falsche Eindruck entstanden ist, der Hessische Landtag sei sich nicht einig in der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Und diesen Fehler machen wir nicht nochmal. Und deshalb ist es gut, dass dieser Hessische Landtag heute ein klares Signal sendet.
Ines Klaus, die neue CDU-Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, sprach auch von den emotionalen Gründen, die zur Zustimmung ihrer Fraktion geführt hätten.
Emotional betrachtet, und das sage ich Ihnen ganz persönlich, aber auch für jeden Einzelnen in der CDU-Fraktion, ist es die Verantwortung und Verpflichtung zu unserem Freund Walter. Ich wünsche dem Ausschuss und das auch mit aller Ernsthaftigkeit würdige Beratung und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Auch Linke, FDP und AfD sprachen sich für die Einsetzung des Untersuchungsausschusses aus. Damit herrschte im Hessischen Landtag heute seltene Einmütigkeit. Die inhaltliche Arbeit soll noch vor der Sommerpause beginnen. Damit wird die parlamentarische Aufklärung in Wiesbaden parallel zum Mordprozess stattfinden, der am Oberlandesgericht Frankfurt am Main zumindest bis zum Spätherbst terminiert ist.
Unser Landeskorrespondent für Hessen, Ludger Fittkau, über den heute eingesetzten Untersuchungsausschuss im Fall Walter Lübcke. Vor gut 20 Jahren wütete der Unabhängigkeitskrieg im Kosovo. Die Verbrechen gegen die serbische Zivilbevölkerung blieben lange ungesühnt. Nun hat die Anklage den Präsidenten des Landes, Thaci, im Visier. Das hat sofort auch internationale Folgen, denn das im Weißen Haus geplante Serbien-Kosovo-Treffen wurde abgesagt. Eigentlich sollte es dort um eine Annäherung beider Seiten gehen. Srđan Govedarica berichtet.
Im Frühjahr 1999 endet der Kosovo-Krieg. Die NATO hatte eingegriffen und die blutige serbische Militär- und Polizeipräsenz beendet. Nach dem Abzug der serbischen Truppen kommt es zu Racheakten an Zivilisten, an Serben, aber auch an Roma oder an Kosovo-Albanern, die im Verdacht stehen, kollaboriert zu haben. Der Chirurg Andrija Tomanovic verschwindet 1999 am helllichten Tag in Priština. Seine Frau Verica erinnert sich. Er war bis 13 Uhr im Krankenhaus und hatte eine Sitzung mit Kollegen. Dann hatte er meine Tochter angerufen und gesagt, ich mache mich auf den Weg nach Hause. Wir haben gehört, dass er von zwei Männern entführt worden ist. Seitdem haben wir aber keine Informationen mehr und wir sind sehr verzweifelt. Um die Aufarbeitung von Verbrechen wie diesen kümmert sich das Kosovo-Sondertribunal in Den Haag. Chefankläger des Gerichts ist der Amerikaner Jack Smith und er hat inzwischen mehrere Anklageschriften an das Gericht übermittelt. Zuletzt am 24. April. Seit gestern ist bekannt, dass diese Anklageschrift unter anderem den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci betrifft. Dem früheren Kommandeur der inzwischen aufgelösten kosovarischen Befreiungsarmee UCK werden in 10 Anklagepunkten eine Reihe von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen, darunter Mord, das Verschwindenlassen von Menschen, Verfolgung und Folter. In der Anklageschrift werden Thaci und anderen ehemaligen UCK-Mitgliedern fast 100 Morde vorgeworfen. Sollte der Richter die Anklage zulassen, kommt es zum Prozess. Ein Unding findet dieser Mann in Priština. Das ist unfair, die UCK-Soldaten haben keine Verbrechen begangen, das ist eine Ungerechtigkeit. Diese Frau aus Priština sieht es anders. Ich denke, es ist ganz normal, dass Verbrechen, die begangen wurden, auch bestraft werden. Das ist ganz normal. Als die Nachricht über die Anklageschrift veröffentlicht wird, ist Hashim Thaci gerade auf dem Weg nach Washington, wo er auf Einladung von US-Präsident Donald Trump mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić über ein Wirtschaftsabkommen verhandeln soll. Thaci bricht die Reise ab. Die geplanten Gespräche mit der serbischen Staatsführung, die ohne erkennbare Absprache mit der Europäischen Union eingefädelt wurden, platzen damit. Das Büro des Chefanklägers begründet die überraschende Veröffentlichung mit, Zitat, wiederholten Bemühungen von Thaci und dem ebenfalls verdächtigen langjährigen Ex-Parlamentspräsidenten Kadri Veseli, die Arbeit des Gerichts zu behindern. Veseli weist das in einer ersten Reaktion empört zurück. In dieser Erklärung versucht der Chefankläger, seine unfaire und ungewöhnliche Entscheidung zu rechtfertigen, indem er behauptet, ich und der Präsident hätten versucht, seine Arbeit zu behindern. Für eine Behinderung des Gerichts durch uns gibt es aber keine Grundlage. In der allgemeinen Wahrnehmung im Kosovo hat der bewaffnete Kampf der UCK das Land in die lang ersehnte Unabhängigkeit geführt. Viele im Kosovo sind überzeugt, dass sich das Haager Sondergericht ausschließlich gegen frühere UCK-Mitglieder richtet und sehen die vielen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit relativiert, die von serbischer Seite im Kosovo nachweislich begangen wurden.
Serjan Govedarica berichtete am Ende unserer Sendung. Der Staat steigt bei der Lufthansa ein. Das ist auch Thema in einem unserer Kommentare ab 19.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.